Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Kepler Salon zu einem weiteren äußerst spannenden Thema. Wie lange können wir uns unser Gesundheitssystem noch leisten? Mein Name ist Elfi Schulz. Ich bin heute Ihre Gastgeberin. Ich möchte, bevor ich unseren Gast vorstelle, einige Hinweise zum Ablauf des Kepler Salons geben. Es sind immer wieder neue Gesichter hier, damit Sie sich alle gut auskennen. Sie können jederzeit an der Bar etwas zu trinken bestellen und hinausgehen und holen. Oder Herr Keintl selbst ist heute hier, wird ab und zu vorbeikommen. Wenn Sie natürlich zwischendurch das Bedürfnis haben, aufzustehen und eventuell den Stehenden einen Platz für die Halbzeit anbieten, glaube ich, hätte niemand was dagegen. Wir haben leider keine größere Kapazität an Sitzflächen, aber auch man hört es auch in der Bar, es wird auch dorthin übertragen. Apropos Übertragung, es wird jeder Abend aufgenommen und Sie können das jederzeit auf unserer Homepage www.kepler-salon.at abhören und nachhören oder wenn Sie einen Kepler-Salon überhaupt versäumt haben, auch aus dem Jahr 2009 ist das alles noch möglich. Dazu bitten wir Sie, wenn Sie anschließend Fragen haben, auf das Mikrofon zu warten. Also geben Sie uns ein Zeichen und Carina und Iris werden Sie mit dem Mikrofon dann versorgen, damit wir auch Ihre Fragen im Internet dann gut hören können. Das wäre dieser Ablauf für den Abend. Dann haben wir ein Gästebuch. Wir bitten Sie, sich einzutragen. Wenn Sie Wünsche haben für das Programm oder Anregungen oder natürlich auch Beschwerden, tragen Sie sich ein. Es wird sicher behandelt werden. Dann, das wäre soweit fürs Erste alles. Unser heutiger Gast darf ich ganz herzlich begrüßen, Gerald Bruckner. Er ist geboren in Neuhofen an der Krems. Er studierte in Linz an der Johannes Kepler Universität Volkswirtschaft. Nach einem einjährigen Aufenthalt an der University of California in Berkeley als Visiting Scholar, ich hoffe, das spricht man richtig aus so, kehrte er zurück nach Österreich und hatte 2001 eine Lehrbefugnis für Volkswirtschaftslehre. 2002 bis 2006 war er Professor für Finanzwirtschaft in Innsbruck und seit 2011 hat er die Professur für Gesundheitsökonomie an der Johannes Kepler Universität in Linz inne. Seine Forschungsschwerpunkte neben Gesundheitsökonomie sind angewandte Ökonometrie und verhaltensorientierte Ökonomie. Also ganz spezielle Gebiete. Er arbeitet auch seit 2,5 Jahren an dem größten Forschungsauftrag mit. Er hat den Teilbereich eben gesundheitsökonomische, leitet er diese Forschergruppe. Ja, Herr Bruckner, wir sind ganz gespannt auf Ihre Ausführung. Bitte um Ihren Vortrag.
Vielen herzlichen Dank. Danke für die nette Begrüßung und Einführung. Es freut mich riesig, in ein Format wie den Kepler Salon eingeladen worden zu sein. Es ist für mich etwas ganz Neues. Ich bin es nicht gewohnt, sozusagen unsere Themen und Ergebnisse in einem solchen Forum zu diskutieren. Ich freue mich riesig auf den Abend. Sie dürfen sich nicht erwarten, dass jemand vor Ihnen sitzt, der alles weiß und dass Sie dann weggehen und jetzt wissen wir genau, wie das im Gesundheitssystem alles vor sich geht. Ich kenne mich, glaube ich, in manchen Teilbereichen aus, aber bei Gott nicht in allen. Ich bin auch kein Mediziner, sondern, wie Sie gesagt haben, Ökonom und ich möchte diesen heutigen Abend nutzen, vielleicht ein wenig, um eine Balance zu schaffen, was im Moment an öffentlicher Diskussion stattfindet. Ich habe das Gefühl, dass wir eine öffentliche Diskussion haben, wo die Ökonomen im Gesundheitssektor gewissermaßen als Feindbild dastehen. Und irgendwie wirft man der gesamten Ökonomie vor, nichts anderes mehr tun zu wollen, als sozusagen den Sparstift über das Gesundheitssystem herauszuholen und zu streichen und zu kürzen und nur mehr über Kosten und über Ausgaben zu reden. Und die Menschen beginnen sich Sorgen zu machen, wie das denn mit ihren medizinischen Leistungen weitergehen wird. Kann ich mir denn das noch leisten? Können wir uns das noch leisten? Und ich möchte den heutigen Abend ein bisschen nutzen. Und ich hoffe, das ist in Ihrem Sinne, vielleicht ein wenig eine Synthese herzustellen zwischen dem, was die medizinische Disziplin sagt und dem, was die ökonomische Disziplin sagt. Und ich sehe das durchaus als zwei Pole, die ganz gut vereinbar sind. Und ich glaube, dass wir in unserer öffentlichen Diskussion zu diesem Thema mehr Rationalität brauchen. Und ich glaube, dass wir auch mehr Bereitschaft zur interdisziplinären Herangehensweise brauchen. Und der letzte Satz als Vorbemerkung, ich glaube, dass ganz viel, was gesagt wird, wissenschaftlich nicht hält. Und sozusagen, man sollte schon beginnen, von diesen apokalyptischen Vorstellungen, unser Gesundheitssystem bricht morgen und übermorgen zusammen, weil wir uns das nicht mehr leisten können, vielleicht ein wenig Abstand nehmen. Und ich hoffe, dass meine Ausführungen ein klein wenig in diese Richtung beitragen können. Das ist der Good News. Also, was Sie hier sehen, ist sozusagen ein Outputmaß des österreichischen Gesundheitssystems, nämlich Lebenserwartung. Und die gute Nachricht ist, dass die Lebenserwartung für Männer und für Frauen über viele Jahre deutlich angestiegen ist. Das ist nichts Neues, das ist nichts Unbekanntes, aber es ist dennoch etwas, was ich ganz bewusst an den Beginn meiner kurzen Einführung stellen möchte, weil das etwas ist, was man nicht aus den Augen verlieren sollte. Ja? Wir werden, Gott sei Dank, deutlich älter. Und oft hört man, naja, wir werden älter, aber werden wir denn auch gesund älter? Und da ist auch vielleicht ein Vorurteil, das nicht stimmt, und das habe ich Ihnen versucht, noch in dieser Tabelle zu zeigen. Sie können die Lebenserwartung auch darstellen, Sie sehen in meiner Tabelle hier dargestellt, Lebenserwartung in subjektiv guter, mittlerer und schlechter Gesundheit. Und was Sie hier sehen ist, die Zunahme der Lebenserwartungen für Männer und Frauen aufgeteilt nach diesen drei Kategorien. Also das Ganze geht so, dass die Menschen befragt werden, ja, in verschiedenen Situationen in ihrem Leben und über ihren Gesundheitszustand befragt werden. Aber was Sie hier jedenfalls sehen ist, dass von 1978 bis 2006 sowohl für Männer als auch für Frauen auch die sogenannte qualitätsbereinigte Lebenserwartung stark angestiegen ist. Lesen müssen Sie das so, 1978 zum Beispiel von den 68,5 Jahren an Lebenserwartung bei Geburt verbringen die Männer sozusagen 52,4 Jahre in bester Gesundheit, 11,9 in sogenannter mittlerer Gesundheit und vielleicht 4,2 Jahre in schlechter oder sehr schlechter Gesundheit. Und das ist wichtig, ich brauche das dann später noch in meinem Vortrag, dass auch die Lebenserwartung in den wirklich gesunden Jahren auch deutlich angestiegen ist. Was vielleicht auch ganz interessant ist in der Tabelle, dass dann die Unterschiede in der Lebenserwartung zwischen Männern und Frauen nicht mehr so groß ist, wenn sie das so entsprechend bereinigen. Ja? Aber wichtig ist, also nicht nur die Lebenserwartung als solches angestiegen, sondern auch die Lebenserwartung, die wir subjektiv als eine in sehr guter Gesundheit bezeichnen würden. Aber auch die Ausgaben sind angestiegen. Ja? Was Sie hier sehen, ist für Sie wahrscheinlich auch nichts besonders Neues. Was man hier sieht, sind die Ausgaben des österreichischen Gesundheitswesens gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Für das Jahr 2008, das ist das letzte Jahr, für das wir offizielle Statistiken haben, ist der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt in Österreich insgesamt 10,5%. Also 10,5% unserer Wirtschaftsleistung geben wir in irgendeiner Form für den Gesundheitssektor aus. Und dann sehen Sie noch die rote und die grüne Linie, die die öffentlichen versus die privaten Gesundheitsausgaben noch darstellen. Ja, also diese 10,5% Anteile am BIP teilen sich auf. Der Löwenanteil natürlich ist die öffentliche Gesundheitsversorgung und dann gibt es noch so 2,4% rund private Ausgaben am BIP. Ja, das ist sozusagen das, was nicht über die öffentliche Hand funktioniert. Diese Ausgaben werden in den letzten Wochen, Monaten und Jahren sehr intensiv diskutiert. Da könnte man natürlich jetzt schon lange drüber sprechen, über den zeitlichen Verlauf. Was ich Ihnen noch mitgebracht habe, ist eine Folie, die möchte ich am Rande noch mitdiskutieren, vielleicht auch später dann. Was Sie hier sehen, sind Gesundheitsausgaben im niedergelassenen Bereich für die ganz jungen Menschen in unserem Land. Also Sie sehen das hier. Das sind jetzt Ausgaben für Arztbesuche und für Medikamente. Also extramuraler Bereich, keine Spitalsbereiche. Und aufgeteilt für Lebensalter 0 bis 5, das ist die durchgezogene blaue Linie. Und dann entsprechend die Alterskohorten 6 bis 10, 11 bis 15 und 16 bis 20. Was Sie hier sehen, ist ein Trend, den man ganz gerne aus den Augen verliert. Nämlich, wir sagen immer, wir werden als Gesellschaft älter und deswegen werden die Gesundheitsausgaben immer höher und steigen. Ja, das ist richtig, aber ein Blick auf die ganz jungen Menschen zeigt, dass wir auch dort starke dynamische Entwicklungen haben. Das hier ist exemplarisch ein Bild dafür. Ich könnte es Ihnen für verschiedenste andere Bereiche, die Kinder betreffend, zeigen. Und wenn Sie die aktuellsten BMI-Prognosen anschauen,
was heißt BMI?
Entschuldigung, Body Mass Index, also okay, praktisch die Gewichtszunahme gemessen auf die Körpergröße, dann gibt es hier schon so etwas Ähnliches wie alarmierende Indikatoren, dass so dann der Gesundheitszustand auch bei unseren kleinen und jungen Menschen in unserem Land einer ist, der nicht unbedingt sich besonders vorteilhaft entwickelt. Aber das wollte ich nur gesagt haben, weil ich die gesamten Ausgaben zeige. Es gibt aber einen weiteren Befund, also wir werden älter, das ist nichts Neues. Wir geben viel Geld aus, das ist auch nichts Neues. Und wir sind mit dem Gesundheitssystem sehr zufrieden. Das ist für manche auch nichts Neues, aber auch das muss man am Beginn einer solchen Veranstaltung wie heute dazu sagen. Wir sind der Spitzenreiter in der OECD. Ja? Es gibt kein anderes Land außer Österreich, das eine derartig hohe Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem vorweisen kann. Ich habe hier die Zahlen aus der World Health Study 2003. Es gibt leider keine jüngeren, die international vergleichbar sind. Und was Sie hier sehen, ist über 70% der Menschen in unserem Land sind mit ihrem Gesundheitssystem sehr zufrieden. 20% sind immerhin noch zufrieden. Und verschwindend kleine Prozentanteile sind wirklich unzufrieden mit dem System. Also das ist schon auch ein sehr wichtiger Indikator an dieser Stelle. Internationaler Vergleich, damit ich das abschließen kann. Wir haben eine hohe Lebenserwartung, aber nicht die höchste in Europa. Wir haben hohe Gesundheitsausgaben, aber nicht die höchsten. Und wir haben die höchste Zufriedenheit. Das wäre für mich so einleitend der Ist-Befund des Gesundheitssystems ohne große Details. Wenn ich Ihnen steigende Gesundheitsausgaben gezeigt habe, sowohl als absolute Größen als auch als Prozentanteil am Sozialprodukt, dann steht die Frage im Raum, was sind denn die Ursachen für die Zunahme der Gesundheitsausgaben? Und da glaube ich, muss man an erster Stelle die demografische Entwicklung nennen. Dadurch, dass wir älter werden, ist es automatisch klar, dass wir auch einen höheren Bedarf in der Inanspruchnahme von Gesundheits- bzw. von Krankenversorgungsleistungen haben. Dann wird immer wieder der technologische Wandel erwähnt. Das heißt, die medizinische Behandlung ist kostenintensiv geworden, apparateintensiv geworden, starke Preisentwicklung in diesen Bereichen. Also der technologische Wandel wird auch in der Literatur immer wieder als ein zentraler Kostentreiber genannt. Dann sagt die Literatur, es gibt auch Gründe, die auf der Ärztinnen- und Ärzteseite liegen. Das nennt die Ökonomie angebotsinduzierte Gesundheitsnachfrage. Das bedeutet, es könnte auch sein, dass Gesundheitsleistungen in Anspruch genommen werden, die gar nicht notwendigerweise nur von der Nachfrageseite, also von der Seite der Patientinnen und Patienten kommt, sondern vielleicht hat das Gesundheitssystem als Anbieter der Leistungen auch eine gewisse Rolle, dass die Leistungen mehr werden. Das möchte ich gar nicht vertiefen und dazu möchte ich mich gar nicht großartig äußern. Aber wozu ich mich äußern will, das ist dieser vierte Punkt. Und dieser vierte Punkt ist für mich so der Mittelpunkt des heutigen Abends, nämlich ich glaube, und es ist mehr als Glaube, es gibt Indizien dafür, dass sich die Präferenzen der Menschen für Gesundheit ändern. Das heißt, ich glaube, dass die Menschen heute bereit sind, einen größeren Anteil ihres Einkommens, wie immer gemessen, für Gesundheit auszugeben im Vergleich zu vor 30 Jahren. Und da bin ich natürlich nicht alleine mit diesem Glauben, sondern es gibt eine Arbeit, die ist im Jahr 2007 erschienen, und zwar im sogenannten Quarterly Journal of Economics. Das ist in unserer Disziplin eines der 5 besten Journale weltweit. Und das ist ein General-Purpose-Journal. Da geht es nicht nur um Gesundheit, sondern da geht es einfach um die spannendsten Fragen in der Ökonomie, und zwar weltweit. Und da gibt es eine Arbeit aus dem Jahr 2007, und diese Arbeit gefällt mir außerordentlich gut. Und die Idee dieser Arbeit ist die folgende. Es ist eine theoretische ökonomische Arbeit, und in der Arbeit steht Folgendes drinnen. Menschen ziehen Nutzen aus dem Konsum, das ist nichts Neues für uns Volkswirte, ja. Damit beschäftigen wir uns jeden Tag. Menschen ziehen Nutzen aus dem Konsum und aus der Anzahl von Jahren, die sie in guter Gesundheit verbringen. Ja. Wir nennen das Standardpräferenzen, wie von mir hingeschrieben. Und dann zeigen die Ökonomen, die sind von den Top-US-Schulen, und die zeigen dann Folgendes. Die Gesundheitsausgaben sind, wie wir sagen, ein sogenanntes superiores Gut. Das bedeutet, stellen Sie sich vor, Ihr Einkommen steigt um 10 Euro, dann bedeutet superiores Gut, dass bei steigendem Einkommen Sie bereit sind, für Gesundheit einen größeren Anteil auszugeben. Wir sprechen von einer sogenannten Einkommenselastizität Größe 1. Das heißt, wenn das Einkommen um 1% steigt, dann steigen die Gesundheitsausgaben um mehr als 1%. Gleichzeitig, und das wissen wir auch, ist das beim restlichen Konsum genau umgekehrt. Ja? Je höher unser Einkommen wird, sozusagen umso unterproportionaler entwickelt sich der Konsum der anderen Güter. Das ist ein typisches Merkmal, und wir bezeichnen das als Sättigung. Ja? Das kennen Sie wahrscheinlich alle. Wir haben das im Nahrungsmittelbereich gehabt. Ganz typisches Beispiel. Der Anteil der Nahrungsmittel am Gesamteinkommen geht über den Zeitablauf dramatisch nach unten. Das heißt, wir haben sozusagen sinkende Grenznutzen des Konsums und steigende Grenznutzen oder langsamer sinkende Grenznutzen im Zusammenhang mit Gesundheit. Und das führt in einem Gleichgewichtsmodell dazu, dass der Anteil der Gesundheitsausgaben am restlichen Konsum schon theoretisch gesehen steigen muss. Ja? Das heißt, es folgt daraus ein zunehmender Anteil der Gesundheitsausgaben am Konsum. Im Gesundheitssektor entsteht die Sättigung langsamer als im Konsumsektor. Ja? Und ich glaube, dass das etwas ist, wofür wir ganz viel empirische Evidenz haben im Augenblick. Das heißt aber im Umkehrschluss, das, was wir im Moment politisch diskutieren, nämlich, dass wir immer sagen, die Gesundheitsausgaben steigen und das ist so schlecht, das möchte ich ein wenig relativieren. Ja? Ich möchte das sozusagen in den Gesamtkontext stellen von einer Situation, wie Menschen ihr Leben gestalten, und wir überlegen uns alle, wofür wir Geld ausgeben. Ja? Und das bedeutet, dass es durchaus sein kann, dass es mit einem sogenannten Wohlfahrtsoptimum vereinbar ist, dass wir einen immer größeren Anteil für Gesundheit ausgeben. Und der Grund dafür ist schlicht und ergreifend unsere geänderte Präferenz im Laufe der Zeit.
Werden die Leute vernünftiger, dass sie gesünder leben wollen?
Ich glaube einfach, dass ihnen die Gesundheit im Vergleich zu allen anderen Gütern, die sie konsumieren, in irgendeiner Form wichtiger, wertvoller werden. Ja? Zum Beispiel bei Freizeit hatten wir das Gleiche in der postindustriellen Gesellschaft. Sozusagen plötzlich hat Freizeit, Urlaub einen höheren Stellenwert bekommen und die Primärversorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln und mit Wohnung war sozusagen befriedigt, und dann geht man auf Superior höhere Stufen. Das Interessante ist, ich will ja gar nicht sagen, dass das sozusagen dann der Freibrief ist für die Entwicklung der Ausgaben in jede Ebene, aber für die USA schätzen diese beiden Ökonomen in dieser Arbeit, dass innerhalb von 20, 30 Jahren, jedenfalls bis zur Mitte des jetzigen Jahrhunderts, der Anteil der Gesundheitsausgaben in den USA auf bis zu 30% ansteigen könnte. Im Moment, wenn Sie es vielleicht nicht wissen, 15-16% Gesundheitsausgabenanteil am Sozialprodukt in den USA. Ja, da sind wir deutlich drunter. Aber ich wollte das nur gesagt haben, weil ich glaube, dass es durchaus auch theoretische Argumente gibt, warum ein konstanter Anteil der Gesundheitsausgaben an allen Ausgaben kein Dogma ist. Ja? Das ist mir sozusagen wichtig. Gleichzeitig ist mir wichtig, und ich hoffe, dass ich Ihnen da etwas Neues erzählen kann. Gleichzeitig ist mir wichtig darzustellen, die Aufgaben des Gesundheitssystems sind ja gar nicht die zentrale Größe. Ich weiß, dass sie die zentrale politische Größe sind, weil das über die Budgets abgewickelt wird. Aber ich möchte, wenn Sie mir erlauben, einen ganz kurzen Ausflug in die Mikroökonomie machen, das, was wir unseren Studierenden auch in Mikroökonomie lehren. Sie haben hier einen Markt für irgendein Gut. Dort gibt es eine Angebots- und eine Nachfragekurve. Sie wissen, die Nachfrage mit sinkenden Preisen fragen die Leute mehr Güter nach und die Anbieter bieten bei steigenden Preisen mehr Güter an. Die hellblaue, schraffierte Fläche im linken Bild sind die Ausgaben. Sie müssen sich das so vorstellen, es gibt einen Gleichgewichtspreis. Dieser Gleichgewichtspreis wird mit den Mengen multipliziert und dann haben Sie Ausgaben. Und wenn da unten Gesundheitsleistungen wären, dann hätten wir Ausgaben für Gesundheit. Aber das sind nicht die richtigen Wohlfahrtsgrößen. Die richtige Wohlfahrtsgröße ist das Dunkelblaue auf der rechten Seite. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, warum das so wichtig ist. Angenommen, Sie hätten vor, heute hier in diesem Kepler-Salon noch eine Tasse Kaffee zu trinken am Abend. Und Sie werden eine gewisse Vorstellung haben darüber, wie viel Sie denn bereit wären, für eine solche Tasse Kaffee zu bezahlen. Okay? Jetzt weiß ich nicht, wie Ihre Vorlieben ausschauen, aber angenommen, Sie wären bereit, so eine Tasse Kaffee, das könnte ich mir vorstellen, dass die 2,20 Euro kostet, vielleicht. Dann gehen Sie raus an die Theke, ja, und plötzlich kostet diese Tasse Kaffee, ich habe keine Ahnung, ich kenne die Preise ja nicht, und diese Tasse Kaffee kostet 1,80 Euro. Dann geben Sie 1,80 Euro für diese Tasse Kaffee aus, aber Sie haben einen Gewinn gemacht, ja, nämlich 40 Cent. Sie wären bereit gewesen, für diese Tasse Kaffee 2,20 Euro zu bezahlen. Nur diese 2,20 Euro, die fordert niemand ein, weil der Marktpreis hier 1,80 Euro ist. Dennoch haben Sie als Konsumentin und als Konsument so etwas wie eine, wir sagen, Konsumentenrente lukriert. Wenn Sie Zahlungsbereitschaften haben für medizinische Leistungen, ja, wie hoch die immer sein mögen, dann müssen diese Zahlungsbereitschaften überhaupt nicht den Werten entsprechen, die Sie tatsächlich über Ihre Sozialversicherungsbeiträge bezahlen. Und streng genommen müsste man diese Fläche unter den Nachfragekurven, das ist jetzt eine Spur technisch, aber ist gar nicht so wichtig, streng genommen müsste man diese Fläche unter der Nachfragekurve eruieren. Man müsste die Zahlungsbereitschaften der Menschen kennen fürs Gesundheitssystem, um wohlfahrtsmäßig auch wirklich eine seriöse Aussage treffen zu können. Diese Ausgaben, die wir momentan immer messen, nämlich die da links sind, sind nicht ganz das richtige Maß. Und der Hintergrund ist relativ einfach nachvollziehbar. Nicht das, was wir gerade ausgeben für das Gesundheitssystem, ist das zentrale Maß, sondern das, was wir als Gesellschaft miteinander bereit sind, dafür auszugeben. Und diese beiden Größen müssen nicht zusammenstimmen. Jetzt könnten Sie den Eindruck haben, hier sitzt ein Ökonom vor Ihnen, dem es völlig egal ist, wie hoch die Ausgaben sind, der sozusagen sagt, die Leute haben hohe Zahlungsbereitschaften für diese Güter, deswegen brauchen wir uns über die Ausgabenseite, über die Kostenstrukturen keine Gedanken machen, mitnichten. Ja? Ich glaube, es ist unbedingt notwendig, auf die Effizienz hinzuweisen und die Effizienz im Gesundheitssystem auch genau anzuschauen. Und ich möchte Ihnen zwei Effizienzbegriffe kurz vorstellen. Der erste ist, wir sagen Produktionseffizienz und meinen, produzieren alle unsere Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern, Spitäler, niedergelassener Sektor, produzieren die den maximalen Gesundheitsoutput? Sind die sozusagen richtig eingesetzt? Ja? Haben wir die richtige Größe von Spitälern? Haben wir die richtige Anzahl von Spitälern? Haben wir die richtige Anzahl von niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzten? Oder haben wir da Effizienzprobleme, dass wir eigentlich, gegeben die Inputs, die wir verwenden, mehr Gesundheitsleistung erzeugen können? Und die zweite Frage, die im Raum steht, ist, wie viel geben wir insgesamt aus fürs Gesundheitswesen? Das ist diese allokative Effizienz. Sind die Nutzen, die wir aus dem Gesundheitswesen ziehen, überhaupt so hoch wie die Kosten, die uns das Ganze kostet? Und ich hoffe, dass wir in der Diskussion viel über das reden können. Aus der internationalen Literatur werden ein paar Defizite erwähnt, warum manche Ökonomen glauben, dass wir nicht kosteneffizient produzieren. Einer der Gründe ist zum Beispiel, wir haben zu geringe Impfungsraten der Menschen über 65. Das sind jetzt Dinge, die ich nicht beurteilen kann als Mediziner. Ich bin kein Mediziner, wie ich eingangs sagte. Sondern das sind Dinge, die in der Literatur kommen, wo man das Gefühl hat, aha, da könnte man sozusagen mit gegebenen Inputs mehr Gesundheitsleistung herausholen. Was auch immer wieder erwähnt wird, ist die Informationstechnologie, dass sozusagen innerhalb des Gesundheitssystems die Datenweitergabe nicht effizient funktioniert. Das hat etwas mit Datenschutz zu tun, aber nicht nur. Ja. Das heißt, auch dort werden laut internationaler Literatur Potenziale für ein besseres Output-Kosten-Verhältnis. Dann die nächste Geschichte, der homogene Zugang zu den Leistungen, dass nicht alle gesellschaftlichen Gruppen, unterschiedliches Einkommen, unterschiedliche Bildung, im gleichen Ausmaß die Leistungen in Anspruch nehmen, ob freiwillig oder unfreiwillig, das ist etwas, was wir vielleicht in der Diskussion auch noch ansprechen können. Und dann wird immer wieder auch darauf hingewiesen, dass es einen großen Anteil chronisch kranker Menschen gibt, die partout nicht zur Ärztin und zum Arzt gehen. Das wären nur ein paar so Beispiele, warum wir vielleicht nicht besonders kosteneffizient sind. Und ich möchte dann, ich habe das unter die Überschrift Österreich geschrieben, in der Diskussion jedenfalls schon ein wenig auch darüber reden, ob es nicht auch die Finanzierungsstrukturen in unserem Land sind, Stichwort niedergelassener und stationärer Bereich, also ob wir nicht auch ein paar hausgemachte Probleme haben, die uns von dieser sogenannten Produktionseffizienz ein wenig wegbringen. Und dann möchte ich Ihnen was zeigen, was ich immer als Milchmädchenrechnung bezeichne. Vielleicht ist es nicht recht viel mehr. Ich habe Folgendes versucht. Ich habe mir angesehen, wie hoch waren die Ausgaben in Österreich fürs Gesundheitssystem in den einzelnen Jahren und wie hat sich die Lebenserwartung in den Jahren verändert. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ausgerechnet, wie hoch sind die Kosten unseres Gesundheitssystems pro gewonnenem Lebensjahr. Okay? Ich habe geschaut, wie viel geben wir aus, alle miteinander, und dividiere das durch die Anzahl der zusätzlich gewonnenen Lebensjahre. Sozusagen, wie viel Geld geben wir für ein zusätzliches Lebensjahr bei einer Person aus. Und wenn Sie sich das hier anschauen, ich habe zwei Spalten gemacht. Die erste Spalte geht davon aus, dass das Gesundheitssystem 50% der Lebenserwartung erzeugt. Also das Gesundheitssystem sozusagen trägt zu 50% zum Gewinn der Lebenserwartung bei. Und die letzte Spalte, und das mache ich, weil mir viele Ärztinnen und Ärzte sagen, 50% ist zu viel, ja, bei der zweiten Spalte habe ich angenommen, dass das System nur zu 30% für die Lebenserwartung verantwortlich ist. Was sind die anderen Gründe, die für die Lebenserwartung zuständig sind? Ganz klar, Primärprävention, Ernährung, Bewegung, Alkohol, Rauchen, genetische Einflüsse und. Ja? Sozusagen, je nachdem, wie hoch man diesen Beitrag annimmt, des Gesundheitssystems für die Lebenserwartung, kommt man mit österreichischen Zahlen auf die Werte, die Sie hier sehen. Und ich finde die Werte ganz interessant. Erstens, sie sind noch nicht so üppig hoch. Ja? Insbesondere nicht, wenn man sie zum Beispiel mit den USA vergleicht. Ich habe das gemacht, ich habe die Zahlen verglichen mit den Daten der Vereinigten Staaten. Da ist eine Arbeit, die ist im New England Journal of Medicine publiziert. Da sind die Werte viel höher. Aber was man auch bei uns sieht, dass die Produktivität des Gesundheitssystems zurückgeht. Ja? Während wir in den 60er bis 70er Jahren pro gewonnenem Lebensjahr 7.000 bzw. 12.000 Euro ausgaben, ja, ich habe das alles inflationsbereinigt, das Jahr 2002, so sind diese Werte heute bei 21.000 respektive bei 35.000 Euro. Was heißt das? Das heißt, dass die Produktivität des Gesundheitssystems zurückgeht. Die Kostenproduktivität des Gesundheitssystems geht zurück. Ziemlich eindeutig. Ja? Aber jetzt werden Sie mich hoffentlich bei meinen eigenen Argumenten nehmen und sagen, ja, aber vor 10 Minuten hat er gesagt, die Kosten sind nicht die seligmachende Geschichte. Ja, das stimmt. Und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe mit einer Co-Autorin, einer ehemaligen Dissertantin von mir an der Universität Innsbruck, einen Versuch unternommen, jetzt werden Sie die Hände über den Kopf zusammenschlagen, einen sogenannten Wert eines statistischen Lebens auszurechnen. Ja? Jetzt werden Sie sagen, das darf die Wissenschaft gar nicht, ja? Weil es gibt keinen Wert eines statistischen Lebens, weil mein Wert für mein Leben, der ist unendlich. Hoffentlich. Ja? Da würde ich sagen, Sie haben recht. Dennoch versucht die Ökonomie, solche Values of Statistical Life zu berechnen. Sie dürfen sich nicht vorstellen, dass ich die Leute frage und sage, hey, wie viel bist du für dein Leben zu zahlen bereit? Nein. Wir lassen die Leute Risikosituationen beurteilen. Ja? Wir fragen die Leute zum Beispiel, um wie viel darf dein Auto mehr kosten, wenn dir der Hersteller des Autos verspricht, dass dein Sterberisiko in diesem Auto um XY% niedriger ist als in dem Auto mit den geringeren Sicherheitsstandards. Oder wir schauen uns Menschen an, die in gefährlichen Berufen arbeiten. Wir schauen, wie groß sind die Lohndifferenziale zwischen einem gesundheitlich unbedenklichen und bedenklichen Arbeitsplatz. Und über diese Lohnunterschiede rechnen wir dann aus, wie viel die Leute sozusagen an monetärer Entschädigung bekommen müssen, dass sie bereit sind, den riskanteren Job zu machen. Das ist relativ unbefangen. Ich sage nicht, es ist unproblematisch, aber es ist unbefangen. Wir fragen die Leute nicht in der Situation, wo sie krank sind. Ja? Sondern wir sagen einfach, wie viel bist du zu zahlen bereit, wenn ein bestimmtes Gesundheitsrisiko dadurch ein bestimmtes Maß reduziert werden kann. Und über solche Maße, und da bin ich schon fast am Ende, habe ich für Österreich ausgerechnet, dass es einen Wert eines statistischen Lebensjahres gibt, der ungefähr bei 40.000 Euro liegt. Gleich inflationsbereinigt. Und diese 40.000 Euro, Entschuldigung, ich habe ganz kurz die falsche Taste. Diese 40.000 Euro kann ich mit gutem Wissen und Gewissen, ich meine, es gibt Probleme bei all diesen Dingen, keine Frage, aber diese 40.000 Euro kann ich meinen Kosten gegenüberstellen. Und dann sehe ich zumindest eines, dass das österreichische Gesundheitssystem im Sinne einer Kosten-Nutzen-Analyse ganz sicher nicht so schlecht abschneidet, wie es manche Diskussionen auch von Ökonomen den Anschein erwecken. Ja? Das heißt nicht, dass wir über Effizienz nicht nachdenken sollen, da werde ich gleich noch was sagen dazu, aber es heißt, dass ich der Meinung bin, wissenschaftlich halbwegs gut fundiert, dass die Nutzen, die die Menschen aus dem System ziehen, immer noch höher sind, als das, was die Menschen im Augenblick für dieses Gesundheitssystem im Durchschnitt bezahlen. Ja? Dennoch glaube ich, dass wir die Diskussion dort nicht enden lassen sollten. Was ist meine Schlussfolgerung aus dem, was ich bisher sagte? Die Ausgaben sind nicht das allein zentrale Argument, auch wenn sie politisch immer wieder kommen, ist klar, weil über die öffentlichen Budgets finanziert wird. Ja? Dennoch glaube ich, dass das richtige Wohlfahrtsmaß ein anderes ist. Das ist zwar ganz schwer zu messen, ja? Wenn ich Sie fragen würde, was bist du denn fürs Gesundheitssystem zu zahlen bereit, dann werden Sie sich schwer tun, ich tue mir auch schwer. Ja? Aber es hilft nichts. Denken Sie bitte noch einmal an diese Geschichte mit der Tasse Kaffee und mit den Zahlungsbereitschaften dafür. Ich glaube, dass wir schon über diese Wohlfahrtsaspekte auch reden müssen. Was ist uns das System wert? Abgesehen davon ist ein Wohlfahrtsmaximum mit steigenden Anteilen vereinbar. Und die Kosten pro gewonnenem Lebensjahr sind gestiegen, wie ich sagte. Und das zeigt uns schon, dass wir nicht zur Tagesordnung übergehen können, sondern dass wir schon ein wenig auch über Effizienz reden müssen. Und über diese Effizienz hoffe ich, dass wir in der Diskussion ganz viel zum Reden kommen. Nur eines ist klar. Wir sollten nicht die Vorstellung haben, dass man den Gesundheitssektor perfekt ökonomisch so planen kann, wie man ein Industrieunternehmen planen kann. Ja? Wir haben in den Märkten bestimmte Dinge, die sind ganz typisch für den Gesundheitssektor, die können Sie nicht wegdiskutieren. Zum Beispiel Moral Hazard, sagen wir. Dadurch, dass Menschen versichert sind und im Augenblick der Inanspruchnahme des Arztes, der Ärztin, keinen direkten Betrag zu bezahlen haben. Das muss dazu führen, dass im Schnitt zu viele Leistungen in Anspruch genommen werden. Aber dieses zu viel in Anspruch nehmen der einzelnen Leistung ist ein Effizienzverlust. Aber die Frage ist, sind wir bereit, gewisse Effizienzverluste auch in Kauf zu nehmen, weil uns sozusagen das Gesamtsystem das wert ist? Ich glaube, das ist eine Linie der Argumentation, die vielleicht in der Diskussion dann auch noch ein wenig vertieft werden kann. Wir sollten die Effizienzverluste gering halten, aber wir können sie nie wirklich beseitigen. Was, glaube ich, wären Schritte für noch mehr Effizienz? Ich glaube, die Finanzierung aus einer Hand, die in aller Munde ist, zu der es auch schon Modelle gibt, ist etwas, was wir, glaube ich, brauchen. Wir werden darüber nachdenken müssen, ob die Doppelbehandlungen zwischen niedergelassenem Bereich und stationärem Bereich reduziert werden können. Aber dazu müssen wir auch zuerst einmal den Status quo genau erheben. Das hört man immer anekdotisch, ja, haben Sie auch schon gehört. Ein Röntgenbild wird gemacht beim niedergelassenen Arzt. Zwei Tage später werden Sie stationär aufgenommen ins Krankenhaus. Sie durchlaufen wieder die Schiene sozusagen der Diagnosen. Da hört man immer wieder, dass sozusagen Doppelbehandlungen, Doppelgleisigkeiten existieren, die viel Geld kosten. Aber auch das ist etwas, wo ich glaube, das müssen wir uns auch wissenschaftlich noch viel, viel besser anschauen. Da sind wir noch nicht wirklich dort, wo wir hinwollen. Stichwort Informationstechnologie. Es gibt auch in Oberösterreich, die Expertinnen von Ihnen werden das wissen, große Anstrengungen, auch Pilotprojekte, was man denn tun könnte, dass man die Information zwischen niedergelassenem Bereich, Pflegeheimen, stationärem Bereich und so weiter, den Informationsfluss verbessern kann, damit die Patientinnen-Daten schneller dort sind, wo sie hin müssen, dass nicht sozusagen hier teure Wege gemacht werden müssen. Ich persönlich glaube, dass wir eine Vorsorgeoffensive brauchen. Allerdings auch von der darf man sich nicht die großen Wunder erwarten, weil was heißt denn Vorsorge? Und ich möchte mit diesem Vorsorgebegriff ein wenig zum Schluss kommen. Alle sagen, Vorsorge ist toll. Natürlich ist sie auch. Wir sollen gesund leben. Wir sollen uns bewegen, gesund essen, nicht rauchen und nicht trinken. Ist überhaupt keine Frage. Ja? Was erhoffen wir uns davon? Ein längeres Leben, würde ich sagen. Aber ein längeres Leben kostet mehr Geld. Vielleicht. Ja? Vielleicht ist es so, dass wenn wir 7 Jahre älter werden, ist es vielleicht nur so, dass die Ausgaben der letzten Jahre vorm Tod möglicherweise nur in die Zukunft geschoben werden. Was heißt das? Und das ist irgendwie die schöne Abrundung meines Arguments. Was heißt das? Das heißt, es muss gar nicht sein, dass Vorsorge die Kosten reduziert. Kann sein, muss nicht sein. Bitte?
Warten Sie einen Moment bitte auf das Mikro. Ja, bitte warten Sie auf das Mikro. Ganz schnell.
Ich habe vor einigen Jahren über eine Studie gehört, die gesagt hat, der Raucher ist ein sozialer Mensch, weil er stirbt früher und das kriegt man braucht man jetzt auch nicht so lange.
Okay, das ist genau der Punkt. Sie bringen das zentrale Argument. Wenn Sie nur die Ausgaben anschauen, ja, dann kann es tatsächlich so sein, dass Menschen, die ganz früh sterben, möglicherweise ausgabentechnisch das System entlasten. Das ist dümmlich, aber es kann sein. Ja? Wenn Sie sozusagen am ersten Tag, in dem Sie in Pension gehen, ich möchte es gar nicht näher ausführen, ja? Das ist aber genau der Punkt, warum die Ausgaben nicht das richtige Maß sind. Weil die Vorsorgen, die wir machen, ja, die bringen uns natürlich ein längeres Leben. Und ein längeres Leben ist uns natürlich was wert, und zwar sehr viel wert. Nur der Wert dieses längeren Lebens, den sehen Sie nirgends. Den sehen Sie in keiner volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Ja, das heißt, ich habe diese Studie jetzt mit meinen jungen Kollegen vor, wir werden das machen, weil wir bekommen zum ersten Mal Daten vielleicht, wo wir das machen können. Wir schauen uns an, wie verändern sich die Ausgaben von Menschen, die sehr früh sterben müssen, die letzten Jahre vorm Sterben, und Menschen, die sehr alt werden dürfen, und wie schaut es dort die letzten Jahre vorm Sterben aus. Ja, und das ist nicht ganz klar, wo das höher ist. Ja. Das hängt einfach davon ab, woran ein Mensch stirbt und welche Behandlungen er noch erfährt. Ja? Aber eines ist klar, der Mensch, der 90 Jahre alt wird, im Vergleich zu dem, der 70 wird oder 80 wird, hat 20 oder 10 Jahre längere Gesundheitsversorgung. Ja? Das heißt, natürlich sind da zusätzliche Ausgaben, die schlagend werden. Aber Sie sehen schon, ich hoffe jedenfalls, dass ich Sie ein bisschen überzeugen möchte, dass die gesamte Debatte, die immer nur über die Ausgaben diskutiert, nicht die richtige Debatte ist. So, wo wollte ich noch hin? Genau. Vorletzter Punkt. Wenn es so ist, dass Menschen hohe Zahlungsbereitschaften für das Gesundheitssystem haben, dann stellt sich die Frage, ja, warum erhöhen wir dann nicht die Beiträge einfach? Ja? Es gibt ganz viele Ökonomen, die sagen, eine moderate Erhöhung der Beiträge ist durchaus kein Beinbruch. Ja? Diese steigenden Präferenzen, von denen ich sprach, über die Zeit hinweg, warum dürfen die nicht zum Ausdruck kommen in einer moderaten Zunahme der Beitragsleistungen? Ich möchte das mal so im Raum stehen lassen. Ich möchte mich dazu nicht selber äußern. Aber die Frage ist, wie ist das politisch umsetzbar? Und da gibt es, zumindest ich orte das, schon ganz klare Pflöcke, die sozusagen politisch eingeschlagen sind. Ja? Dass, jedenfalls im Augenblick ist das meine Wahrnehmung, es keine politische Bereitschaft gibt für einen Anstieg der Beiträge. Das glaube ich jedenfalls. Und dafür gibt es natürlich auch Argumente. Ja? Die Argumente, die immer vorgebracht wurden, sind Wettbewerbsfähigkeit. Natürlich muss sich eine Volkswirtschaft insgesamt auch darauf gefasst machen, eine Diskussion über Lohnnebenkosten zu führen. Und ein Anstieg der Krankenversicherungsbeiträge bedeutet auch eine Veränderung der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Kontext. Ja, das muss schon auch klar sein und in aller Deutlichkeit gesagt werden. Und dann möchte ich noch als einen Punkt ansprechen, weil ich schon sagte, Kostenreduktionen und die Frage der Ausgaben. Wann immer Sie im Gesundheitssektor auch nur irgendwo einen Euro einsparen wollen, dann bedeutet das in aller Regel, dass irgendwo das Einkommen um einen Euro sinkt. Ja? Auch wenn sozusagen es Ineffizienzen sind, aber es ist völlig klar, dass wenn Sie in einem Sektor einsparen, Kosten senken, dann ist das im Sinne einer Kreislaufwirtschaft auch etwas, was mit Einkommen zu tun hat. Ja? Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Ich habe schon sehr viel geredet, die letzte Folie. Wie lange können wir uns das System leisten? Ich glaube noch recht lange, aber es ist gar nicht die Frage, wie lange können wir es uns leisten. Die Frage ist, wie lange wollen wir uns was leisten? Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Unterschied. Ich bin nicht ganz sicher, wie es ausschaut mit dem gesellschaftlichen Konsens zur Deckelung der Ausgaben. Das ist etwas, glaube ich, was in die Diskussion hineingehört. Und mein letzter Punkt, von dem ich auch glaube, dass wir vielleicht noch ein bisschen diskutieren können dann. Wenn wir die Ausgaben deckeln, ja, also wenn die Beiträge eingefroren werden oder jedenfalls nicht ansteigen dürfen, wenn das so dann politischer Konsens ist. Und gleichzeitig sind die Effizienzpotenziale, von denen ich gesprochen habe, vielleicht nicht riesig. Wie groß sie wirklich sind, bin ich schon gespannt, wie Ihre Meinung sein wird. Es sind da viele Leute auch aus dem Gesundheitssystem da. Wenn nämlich diese Effizienzpotenziale, die immer diskutiert werden in den Zeitungen, ja, da liegen die Milliarden sozusagen umher im stationären Bereich, da brauchen wir nur umschichten und die gleiche Leistung wird dann sozusagen mit einer Milliarde weniger bereitgestellt. Ich habe da jedenfalls meine Zweifel, ob die Effizienzpotenziale so riesig sind. Ich glaube schon, dass es welche gibt. Aber eines muss klar sein. Wenn die nicht so groß sind und wenn wir die Beiträge nicht erhöhen und wenn wir Gott sei Dank auch weiterhin älter werden sollen, dann weiß ich nicht ganz genau, wie der gordische Knoten unterm Strich gelöst werden kann. Ja? Weil dann steht natürlich in irgendeiner Form im Raum, dass wir über Rationierungen nachdenken müssen. Ja? Und Rationierungen, da könnte ich Ihnen, aber da brauchen Sie mich gar nicht dazu, einen eigenen Vortrag halten. Ob Rationierung über Einkommen funktioniert, ob Rationierung über Zeit funktioniert, ja. Wie immer das ausschaut, ich glaube, dass es klar sein muss, dass nicht alles geht. Ja. Also entweder wir haben hohe Effizienzpotenziale, dann sollen wir die ganz schnell heben. Wenn wir sie nicht haben und die Beiträge nicht erhöhen und älter werden und steigende Präferenzen für Gesundheitsinanspruchnahme haben, dann glaube ich, muss uns was einfallen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf eine interessante Diskussion und bin schon sehr, sehr gespannt, wie Sie die einzelnen Bereiche sehen. Danke fürs Zuhören.
Herzlichen Dank, Herr Buchner. Sie stellen uns jetzt Sie geben uns sozusagen die Frage zurück. Aber ich denke, da gibt es schon einige, die vielleicht Vorschläge haben oder machen möchten. Also früher sterben möchte ich nicht, um das System zu retten. Ich wünsche mir, dass ich mindestens 80 werde und die Chancen stehen ganz gut für mich. Okay, gibt es schon einen? Ja, bitte sehr.
Ich hätte eine ergänzende Frage. Sie haben den Unterschied zwischen den Kosten im amerikanischen und unserem System angeschnitten. Das amerikanische System hat sich als deutlich teurer herausgestellt. Kann man hier ein bisschen ergänzend dazu sagen, liegt das vielleicht daran, dass das amerikanische mehr ein privates System ist und unseres mehr ein öffentliches Gesundheitssystem, oder liegt es möglicherweise daran, dass die USA schon etwas weiter in diesem Zyklus sind und das Einkommen einfach höher ist?
Ich glaube, dass Sie schon ein paar ganz, ganz richtige Punkte angesprochen haben. Zum einen hängt es sicher auch mit dem Grad der Privatheit zusammen. Dann ist es natürlich so, dass die USA sozusagen wahrscheinlich weltweit die Spitzenmedizin schlechthin anbietet, aber nicht für alle, ja, sozusagen, sondern das ist sehr unterschiedlich im Zugang. Aber es ist ein extrem teures System, das natürlich sehr viel elitärer ausgestaltet ist als das unsere. Und von daher würde ich meinen, dass es schon ganz viele Gründe gibt, warum die Preise so unterschiedlich sind. Ich glaube auch nicht, dass das große Vorbild in irgendeiner Form sein sollte für ein Gesundheitssystem. Das glaube ich nicht.
Bitte. Immer die Frage gestellt, wie wird eigentlich der Preis gemacht, für was eine Behandlung kostet? Also wie entsteht das überhaupt? Ne? Dass man sagt so, naja, eine Augenbehandlung, eine Untersuchung kostet 90 Euro oder was weiß ich. Also erstens mal ist es bei der öffentlichen, ist es ja nicht sehr transparent zu sagen, was kostet mich das wirklich, wenn ich zum Arzt gehe und eine Behandlung durchführen lasse. Ich bekomme keine Rechnung, wo dann danach draufsteht, okay. Mich hat das und das gekostet. Das ist nur bei der privaten ja so. Aber wie transparent ist es und woher weiß ich, ob dies gerechtfertigt ist, ob ich jetzt 1,80 zahle oder 2,20?
Okay. Zum einen, der eine Punkt, den Sie ansprechen, ist genau der, wo alle Volkswirte und Volkswirtinnen immer sagen, überall dort, wo Preise direkt sichtbar sind, reagieren die Konsumenten gleich drauf. Ja? Also wenn du direkt siehst, aha, der Preis ist so, nimmst du so viel Leistung in Anspruch, wenn der Preis sinkt, nimmst du so viel in Anspruch. Das Problem, wie Sie völlig richtig sagen, bei der Inanspruchnahme der Arztleistung im öffentlichen System siehst du den Preis nicht. Ja? Das heißt, du weißt nicht ganz genau, wie Sie es völlig richtig schildern, was du jetzt verursacht. Es gibt zwar jetzt diese Briefe der Gebietskrankenkassen und so weiter, wo du nachher für ein Jahr sozusagen bekommst, was du ausgegeben hast, aber in der Inanspruchnahme weißt du das nicht, wenn du dich nicht mit dem Sektor genau beschäftigst. Die Frage ist, wie kommen die Preise zustande? Im niedergelassenen Bereich über Verhandlungen. Ja? Die Gebietskrankenkassen, vereinfacht ausgedrückt, verhandeln mit der Ärztekammer sozusagen Rahmenverträge und dann gibt es sozusagen bilaterale Verhandlungen und dann wird sozusagen vereinbart, dass eine Augenleistung dieser Art von den Gebietskrankenkassen mit dem und dem Betrag sozusagen refundiert wird. Ja? Die Frage ist, was steht da dahinter? Dahinter steht von der ökonomischen Theorie her die Vorstellung, dass wir ein selbstverwaltetes Gesundheitssystem haben und dass die Konsumentinnen und Konsumenten, also die Patientinnen und Patienten, sozusagen über den Umweg von Sozialversicherungsträgern mit den Anbietern der Leistungen praktisch die Preise ausverhandeln. Also die Idee ist, dass die Sozialversicherungsträger gewissermaßen, jetzt vereinfacht ausgedrückt, die Anwälte sind für die Patientinnen und Patienten und dass die sozusagen versuchen, die Leistungen möglichst kostengünstig zu bekommen. Ja, das wäre sozusagen so ein wenig der Hintergrund, der da dabei steht. Ich kann und will das nicht beurteilen. Was man im niedergelassenen Bereich schon immer wieder hört, ist, dass die Sozialversicherungsträger schon hart verhandeln. Und im stationären Bereich ist die Preisbildung überhaupt noch mal etwas anders und auch wahrscheinlich noch eine Spur komplexer.
Da hinten ist ein...
Ja, ich hätte kurz eine Frage, und zwar zum Thema Effizienzsteigerung. Wäre Ihrer Meinung nach möglich, vielleicht die Effizienz zu steigern, wenn man eben mehr auf Alternativmethoden bzw. auf Heilpraktiker setzen würde, also hier etwas liberaler das Gesetz ausgestaltet? Dann hätte ich eine andere Frage noch bezüglich die 40.000 Euro, die Sie gesagt haben. Entspricht es in etwa so dem durchschnittlichen, also wenn ich die gesamten österreichischen Einkommen zusammenzähle und durch 8,5 Millionen Einwohner dividiere, ist es in etwa das Einkommen in privater Hand? Also wären dann 40.000, 800 Millionen etwa 350 Milliarden Euro, soll man damen.
So.
Und also das wäre die zweite Frage. Und das andere wäre nun wenn Sie sagen, also es ist ein superiores Gut, würde das eigentlich auch heißen, aus volkswirtschaftlicher Sicht, also wenn Sie als volkswirtschaftlicher Berater eben agieren würden, müsste man dann eigentlich sagen, okay, man sollte die Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge das abschaffen sozusagen.
Sie meinen die Höchstbemessungsgrundlage?
Genau, die Höchst. Würde das eben volkswirtschaftliche Konsequenz sein?
Okay, Sie haben ganz schwere Fragen gestellt für mich. Zu den Heilpraktiker kann ich überhaupt nichts sagen. Ich maße mir nicht an, auch nur irgendwie eine Aussage treffen zu können, wie effizient aus medizinischer Sicht solche Dinge sind. Das traue ich mir nicht sagen, kenne ich mich nicht aus. Ja? Und das brauchen Sie, um die Frage seriös zu beantworten. Ja? Also das kann ich leider nicht sagen. Die 40.000 Euro, das ist sozusagen nicht wirklich der Betrag. Sie kommen auf einen ähnlichen Betrag, wenn Sie das Sozialprodukt durch die Leute und so weiter durchdividieren, aber gemessen haben wir das ganz anders. Ich sage Ihnen, wie wir es gemessen haben. Das habe ich vorhin verschwiegen. Wir haben, das war während meiner Zeit in Innsbruck, wir haben die Leute befragt, wie viel sie bereit wären, für Lawinenschutzverbauten zu bezahlen. Okay? Also wir haben gesagt, die Lawinenschutzverbauten schreiben sich ab und der Lawinenschutz ist nicht mehr gegeben in dem Ausmaß. Wie viel wärst du bereit, selber pro Haushalt in diese Schutzmaßnahmen zu investieren, wenn damit sichergestellt wird, dass das Sterberisiko einer Lawine sich so und so verändert. Ja? Und da sind wir auf diese Werte gekommen. Übrigens sind wir da in bester Gesellschaft international. Die internationalen Studien kommen alle auf ganz ähnliche Werte. Insofern haben Sie aber recht, dass es Ansätze gibt, wo man den Wert eines statistischen Lebens danach berechnet, wie viel ein Mensch über sein gesamtes Leben verdient und dann sozusagen durchdividiert. Auch das ist ein Ansatz, aber den halte ich für einen ganz schlechten Ansatz, weil was ist mit den Leuten, die nicht am Erwerbsleben teilnehmen und so weiter. Ja. Und dann hatten Sie noch die Frage der Deckelung. Bei der Frage der Deckelung, das ist so eine Sache. Zum einen würden Sie natürlich sagen, verteilungspolitisch wäre es gerechtfertigt. Ja? Sozusagen man würde die oberen Einkommensbezieher stärker belasten. Das ist überhaupt keine Frage. Die zweite Sache ist immer die, Sie müssen auch eine Balance finden. Sie dürfen die Leistungsträger in einer Gesellschaft natürlich auch nicht nur zur Kasse bitten. Ja? Sie dürfen nicht nur hohe Spitzensteuersätze haben. Sie dürfen nicht nur sozusagen überall mit der Progression voll hineinfahren. Ich sage nur die Argumente, so wie sie alle im Raum stehen. Und die andere Frage ist, eine Frage wäre noch, wie groß das Aufkommen ist. Ja? Sozusagen, wie viel wir an Aufkommen zusätzlich bekommen würden, wenn wir die Höchstbemessungsgrundlage aufgeben würden. Ich muss gestehen, ich habe das noch nicht gerechnet, aber es wäre ein leichtes, das zu rechnen, sozusagen wie viele Millionen da sozusagen lukriert werden könnten. Aber ich möchte an dieser Stelle, das ist meine ganz persönliche Meinung, ein Plädoyer abgeben, einfach für eine faire Geschichte. Gesundheitswesen braucht Umverteilung, das ist überhaupt keine Frage. Es braucht sozusagen die Unterstützung der schwächsten Gruppen in der Gesellschaft. Aber sozusagen man kann auch nicht alles sozusagen der ganz kleinen Spitze, die oben sich befindet, sozusagen zumuten. Also ich glaube, das muss man wirklich sauber austarieren, ist meine ganz persönliche Meinung.
Bitte sehr.
Gerade zu dieser Aussage, wenn wir die Sozialversicherungsgesundheitsbeiträge nehmen, bis zu Einkommen von 1.000 Euro im Monat zahlen wir keine Einkommensteuer.
10.000 Euro im Jahr.
Ja, 10.000 Euro im Jahr ungefähr. Aber 16% oder 18% Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, also die Grenzbelastung für den Schlechter, für die Niedrigverdiener ist ja weit höher, wie für einen, der 100.000 Euro verdient. Ja? Grenzsteuersatz.
Ja.
Ja, das erste sind der Arme spürt mehr wie der Reiche über der Höchstbeitragsgrundlage.
Ja, da ist natürlich, das ist jetzt eine sehr stark ökonomisch-philosophische Frage. Die Frage ist, ob Sie sozusagen ein absolutes oder ein relatives Opfer, wenn es geht in Richtung Opfertheorie, ob Sie das sozusagen ansetzen oder nicht. Ich meine, eines ist klar, selbst wenn Sie einen progressiven Tarif haben, ja, sagen wir, die unteren zahlen 10% und die anderen zahlen dann 20%, dann steht auch, ist auch nicht klar, das ist zwar ein progressiver Tarif, ja, den sich alle wünschen von der sozusagen von der Verteilungsseite, dennoch würden Sie mir zustimmen, oder dass sozusagen wahrscheinlich es trotzdem so ist, dass der 20% bezahlt, vom subjektiven Empfinden her trotzdem ein sozusagen besseres, wenn Sie so wollen, ökonomisches Auslangen hat als die andere Person. Ich meine, das ist eine ganz schwierige Frage, aber ich denke, dass man sozusagen von der Gesamtfinanzierung her noch einmal ein Mittelmaß finden muss von der Verteilungsfrage. Das würde ich schon meinen, dass das wichtig ist. Ich meine, natürlich kannst du das noch verändern und natürlich könntest du sagen, okay, du tust unten noch mehr. Aber eines ist auch klar, wenn du unten noch mehr tust, musst du das in der Mitte sozusagen drauflegen, weil oben geht's nicht. Ja? Ganz oben geht's nicht, weil einfach die Gesamtsumme nicht ausreichen. Das heißt, alles, was du noch an Umverteilung machst, geht sozusagen in den Mittelstand hinein. Aber ich gebe Ihnen völlig zu, ich meine, das ist eine Wertfrage, das kann man nicht einfach ökonomisch mit gescheit oder nicht gescheit abtun, sondern da hängt schon ein bisschen auch davon ab, wo man selber ideologisch steht und so weiter und so fort.
Bitte sehr. Moment, dahinter noch.
Ich möchte kurz eine Verständnisfrage stellen. Sie haben sehr viel über Effizienz gesprochen, über den Nutzen, den das Gesundheitssystem uns Patienten oder potenziellen Patienten bringt. Ich vermisse ein bisschen den Aspekt der Effektivität und wage zu behaupten, dass die Bevölkerung an sich gar nicht so zufrieden ist mit dem Gesundheitssystem, wie Sie es mit Ihren Zahlen darstellen. So glaube ich keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Beispiel, Effektivität messe ich daran, wenn ich einen Augenarzt brauche zu einer Routineuntersuchung und nicht 7 Monate, 8 Monate warten muss auf einen Termin. Das heißt, es ist sehr viel nach meinem Gefühl gemessen, und das ist auch die Frage an Sie, an Akutfällen, an schweren Erkrankungen, die vermutlich den Patienten einen anderen Nutzen bringen als Vorsorgeuntersuchungen, Routineuntersuchungen, wo der Markt ja sehr angebotsgesteuert gestaltet ist. Also sprich, wenn wir mehr Fachärzte hätten, wäre die Effektivität eine andere, wahrscheinlich aber auch die Effizienzrechnung eine andere.
Okay, nur zu den Begriffen. Effizienz in der Volkswirtschaftslehre bedeutet, wenn du irgendwo einen zusätzlichen Euro einsetzt, ob die Benefits, die aus diesem zusätzlichen Euro kommen, höher sind sozusagen als die Kosten dieses einen Euro. Das ist sozusagen jetzt einfach volkswirtschaftliche Effizienz. Kosteneffektivität in der VWL meint, ob du einen bestimmten Gesundheitszustand zu den minimalen Kosten bekommst oder ob du einen bestimmten Geldbetrag in die Hand nimmst und dafür den maximalen Output bekommst. Wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, dann meinen Sie, dass wir bei den Routinebereichen sozusagen nicht das maximale Output-Niveau bekommen für einen bestimmten Geldbetrag, den wir einsetzen. Eines ist auch klar, ein zusätzlicher Augenarzt würde selbstverständlich Geld kosten. Aber was sozusagen, was ich einfach Ihnen nicht beantworten kann, das ist diese Geschichte, dass Sie mir meine Befragungszahlen nicht glauben, sozusagen. Ich habe die von der WHO beziehungsweise von der OECD. Das ist länderübergreifend gemacht und da kann ich nur die Hoffnung haben, dass es sauber gemacht ist. Aber ein Punkt, warum ich glaube, dass ich doch nicht ganz Unrecht habe. Wir wissen, auch aus Arbeiten von Peter Zweifel in der Schweiz, dass die Menschen sozusagen Notfälle, dramatische Ereignisse völlig anders beurteilen als sozusagen das Alltagsgeschäft. Und selbst dann, wenn Sie im Alltagsgeschäft, ja, in den Routinefällen unzufrieden sind, weil Sie, wie Sie völlig richtig sagen, oft zu lange warten müssen und dieses und jenes, dann werden Sie bei Befragungen wahrscheinlich dennoch tendenziell hoch antworten, weil Sie einfach das Gefühl haben, aber wenn es schwerwiegend wird, dann bin ich in Österreich gut versorgt, schnell operiert und, und. Also ich nehme an, dass das damit zusammenhängen mag und vielleicht ist es doch so, dass die Leute über diese Dinge zwar schimpfen, ja, aber es dann doch so ist, dass bei diesen Befragungen jetzt nicht die ganz schlechten Beurteilungen letzten Endes herauskommen. Was natürlich da voll spannend ist, was Sie andeuten, das ist diese Geschichte niedergelassener Bereich und Ambulanzen. Weil das ist ja genau in die Richtung, in die es geht. Ja? Weil wenn du am Auge, wenn du sozusagen deine Sehstärke kontrollieren lassen willst, dann hast du ja vielleicht jetzt nicht das riesengroße Problem, sage ich einmal, wenn du relativ lange wartest. Aber wenn du plötzlich irgendwie das Gefühl hast, mit deinen Augen ist irgendwas passiert oder so, dann wartet doch kein Mensch der Welt, nicht 6 Monate darauf, einen Augenarzttermin zu bekommen, ja, sondern dann wird man doch natürlich glücklich darüber sein, dass es eine Ambulanz gibt, wo man hingehen kann. Und selbst wenn man dann dort vielleicht einen halben Vormittag oder was sitzen muss, aber dann sozusagen man die Chance hat, dass man gleich sozusagen medizinisch angeschaut wird. Also, aber das sind alles so Dinge, da kommen Sie vom Hundertsten ins Tausendste, wie Sie das bewerten, die Finanzierungssysteme der Ambulanzen sind schlecht, und. Ja.
Herr Schambitsch.
Etwas, was Sie, Herr Doktor, noch nicht angesprochen haben, obwohl es meiner Meinung nach sehr stark dazugehört, das ist nicht nur Vorsorge, das ist eh heute schon selbstverständlich, sondern machen wir es uns, Anführungszeichen, nicht zu bequem, um die Leute rechtzeitig aufzuklären über Gesundheitsproblematiken, ja, Raucher, Trinker, Tablettenschlucker, nicht? Es gibt ja noch Kasteln, da gibt es ja von grün bis blau alle Formen drinnen, keiner weiß mehr, was die schlucken. Und da sollte man schon rechtzeitig den Hebel ansetzen und sagen, Freund, wenn du ständig Alkohol trinkst, ja, dann musst du auch dementsprechend damit rechnen, dass du mehr zahlen musst für die Gesundheit. Nicht? Irgendwer in Österreich hat vor kurzem erst gesagt, also die Übergewichtigen müssen in Zukunft mehr zahlen, weil sie ja eigentlich die Gesundheitssysteme mehr belasten. So weit will ich nicht gehen, aber ich meine, ein gesundes Bewusstsein, um gesund bleiben zu können, ja, und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich habe seit meinem 40. Lebensjahr das gleiche Gewicht. Ich habe früher 98 Kilo gehabt und heute habe ich 82. Und das habe ich noch immer. Und manches Mal bin ich sogar drunter, wenn ich einmal ein bisschen weniger ist, ja. Bei den Weihnachtskeks wird es mehr. Und das Zweite, aber nicht letztes Mal im Club, da haben wir nur 3 leider gekriegt.
Aha,
na ja. Aber das andere, was ich auch noch glaube, wo der Hebel anzusetzen wäre, das ist einfach hier in der Statistik nicht nur jetzt die Menschen so zu sehen, du kostest mir und du kostet der Gesellschaft, sondern was können wir alle miteinander dazu beitragen, um unser System und unsere Gesundheit besser zu gestalten. Und das kann man nicht nur ökonomisch sehen, sondern ich glaube, das ist eine gewisse Bewusstseinsbildung.
Okay, danke für Ihre Wortmeldung. Ich stimme eigentlich ganz weitgehend zu. Wenn ich darf, ein paar Sätze dazu. Erstens, wenn wir wüssten, was wir tun müssten, damit die Leute genau das tun, von dem sie sprechen. Also es ist eines der schwierigsten Dinge überhaupt in der gesamten Vorsorgeökonomie. Ja? Was tust du, damit du die Menschen dazu bringst, weil das wissen fast alle. Fast alle wissen, dass sie gesund essen sollen, nicht rauchen sollen, wenig Alkohol trinken sollen. Aber warum schaffen wir es, ich sage jetzt einmal frech, als Gesellschaft immer weniger? Also das ist wirklich schwierig. Es gibt jetzt auf Firmenebenen Programme. Ich glaube auch, dass wir insgesamt zu wenig Geld dafür ausgeben. Das glaube ich schon. Jetzt sozusagen, um das hinüberzubringen. Aber dennoch ist mir klar, dass das eine ganz, ganz schwierige Geschichte ist. Und die andere Sache ist die, wann in der Gesundheitsökonomie, in der wissenschaftlichen Gesundheitsökonomie, ist der Produzent von Gesundheit in erster Linie der Mensch selber. Also wenn du sozusagen angelsächsische Lehrbücher aufschlägst, dann steht da drinnen, der Mensch ist Produzent seiner Gesundheit, er investiert Zeit und materielle Ressourcen, um gesund zu bleiben. Ja? Nur, bitte?
Außer er raucht.
Ja, aber das ist gerade der Punkt, das sollte er eben nicht tun. Ja? Okay, aber noch einmal, praktisch, das ist sozusagen, das ist klar, aber auch das ist eine Verteilungsfrage dann. Ja? Ich bekomme sehr oft als Gegenargument, wenn ich sage, hey, wir müssen den Leuten auch ein Stück weit Selbstverantwortung und so weiter zumuten können, dann kommt sehr oft auch als Antwort, aber Menschen sind natürlich auch irgendwie Umstand von sozialen Situationen. Also praktisch, ich höre dann immer, ja, Sie als Universitätslehrer, Sie wissen genau, was man sozusagen tun sollte und was nicht. Aber es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es sozusagen das auch eine Verteilungsfrage ist, wie du gewisse Schichten, zum Beispiel bei BMI, beim Body Mass Index, wissen wir es ganz genau, ist überall dramatisch, aber ganz besonders dramatisch in den schlechter gebildeten Gruppen mit niedrigem Einkommen. Nicht nur bei der Jugend, auch bei den Erwachsenen. Ja. Ja, sowieso. Ja.
Da hinten gibt es noch eine Frage. Bitte. Ich frage mich, ob wir wirklich so krank sind, wie uns eingeredet wird. Und welchen Stellenwert und welche Macht die Pharmaindustrie in unserem Gesundheitssystem hat. Ich nehme nur ein einfaches Beispiel. Blutdruck ist ja viele, viele Jahre die Norm gewesen, 100 und das Alter. Und es ist vor Jahren dann nach unten verändert worden. Und dadurch haben natürlich ganz, ganz viele Leute Bluthochdruck und werden mit Blutdruckmitteln behandelt. Ja, danke.
Sie sprechen einen Punkt an, von dem ich glaube, dass er ganz relevant ist. Ich traue mir nicht eine Aussage zu, wie gesund oder krank sind wir wirklich. Da müsste ich mehr wissen über Medizin. Dass sich die Niveaus im Laufe der Jahre verändert haben, haben Sie völlig recht, das ist überhaupt keine Frage. Die WHO hat eine Definition, wann ein Mensch gesund ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwer erfüllt, wann ein Mensch gesund ist. Dass es angebotsseitige Effekte gibt, bin ich voll Ihrer Meinung. Ich kann im Augenblick nicht wirklich gut abschätzen, wie groß die Effekte sind. Also wir müssten sozusagen, was Sie andeuten ist, wir müssten das alles auseinander glauben können. Was sind wir, sondern was sind unsere Präferenzen? Aber vielleicht sind unsere Präferenzen ja auch das Ergebnis dessen, was uns suggeriert wird. Ja, sozusagen, inwieweit sind unsere Präferenzen verantwortlich? Inwieweit ist der Angebotssektor selber auch mit dafür verantwortlich? Das ist eine wirklich ganz, ganz schwierige Geschichte. Vielleicht eine nicht ganz befriedigende Antwort wahrscheinlich.
Bitte da hinten.
Herr Professor Bruckner, Sie haben, als Sie auf das BIP eingegangen sind und den Anteil der Gesundheitskosten am BIP, in letzter Konsequenz ist es nur ein Verdrängungswettbewerb der Anteile, die wir am BIP haben. Denn Sie haben ja gesagt, jeden Euro, den einer im Gesundheitswesen verdient oder der ausgegeben wird, den verdient jemand anderer. Umgekehrt ist es genauso, jeder Euro, der eingespart wird, der ist ein Einkommensverlust auf irgendeiner anderen Stelle im System. Denn jeder Euro, den einer verdient im Gesundheitswesen, entweder es verdient die Pharmabranche, es verdient ein Arzt, eine Schwester, ein Techniker, ein Verwaltungsbeamter etc. Es wird etwas investiert, damit hat der Bau etwas und etc. etc. Also in letzter Konsequenz geht es bei den Prozentanteilen am BIP nur darum, welchen Anteil hat die jeweilige Branche insgesamt an der volkswirtschaftlichen Gesamtleistung. Und es ist gar nicht so sehr relevant, ob es jetzt genau 10,5%, ob es genau 12% oder 15%, so wie die USA sind. Entscheidend ist, weil Sie auch das Thema Effizienz angesprochen haben, welche zusätzliche oder welche Ausgaben, welche Kosten stiften denn welchen Nutzen dabei? Und zur Effizienz muss ich sagen, jeder Euro, der nicht entsprechend Nutzen stiftet, kann als Verbesserung der Kosteneffizienz aus dem System genommen werden und kann vernünftiger, besser woanders eingesetzt werden. Sie haben auch angesprochen die politische Bereitschaft zur Erhöhung der Beiträge. es ist mit Ihren Argumenten, wie Sie es heute erklärt haben, der Öffentlichkeit schwer beizubringen und daher der Politik und von der Politik der Wählerschaft schwer zu verkaufen, wie man sowas täte. Es ist wesentlich leichter, populistischer zu verkaufen, zu sagen, es sind im System 2 Milliarden Euro, die im Spitalswesen drinnen sind, und damit können wir mit diesen 2 Milliarden, können wir also den Schuldenhaushalt sanieren, können wesentlich in andere Bereiche ausgeben, können in die Pensionen gehen und etc. Es ist mit dem Argument aus populistischer Sicht heraus wesentlich einfacher zu argumentieren als mit Ihrem Thema, wenn Sie es so erklären würden, was das bedeuten würde, dass jeder Euro, den man weniger ausgibt oder spart, in dem Sinne einen Einkommensverlust hat, zur Folge hat an anderer Stelle.
Herr Lehner, ich glaube, Sie haben völlig recht. Nur, es muss schon der mikroökonomische Blick auf den Sektor erlaubt sein, weil der makroökonomische Blick, der ist immer so, dass wenn du irgendwo einen Euro ausgibst, verdient ihn irgendjemand, aber dann müssten wir uns doch zum Beispiel die Frage stellen, könnten wir nicht denselben Euro ins Bildungssystem stecken und hätten vielleicht sogar einen besseren Gesundheitseffekt, als den gleichen Euro ins Gesundheitssystem zu stecken. Also praktisch diese, was ich sagen will, und Sie haben Sie völlig recht, ja, diese Makroargumentation ist eine, der ist fast nicht beizukommen, das ist mir völlig klar, aber ich glaube, wir haben auch in der Landwirtschaft früher, sozusagen, wir würden ja auch heute nicht mehr sagen, wir wünschen uns sozusagen makroökonomisch, kreislauftechnisch eine große Landwirtschaft. Heute wünschen wir uns sozusagen eine effiziente Landwirtschaft, die Nahrungsmittel möglichst kostengünstig bereitstellt. Und ich glaube, und da haben Sie natürlich völlig recht, da tue ich mir als Wissenschaftler einfach leicht, ja, dass ich sozusagen diese mikroökonomischen Analysen machen will und sie auch mache und sage, hey Leute, es geht nicht darum, sozusagen, dass der Gesundheitssektor als solches groß wird, sondern es geht darum, dass man entweder einen bestimmten Gesundheitszustand der Menschen mit den minimalen Mitteln erzeugt oder mit gegebenen Mitteln, wenn es denn politisch so ist, den maximalen Gesundheitsoutput herausholen. Das ist, glaube ich, etwas, was ich zumindest als jemand, der an der Uni ist, immer wieder sagen würde und sagen möchte. Also praktisch, dem Makroargument ist fast nicht beizukommen, außer sozusagen, man ist schon bereit, wie Sie sagen, diesen nicht so populistischen Weg auch einzuschlagen und zu gehen. Und ich glaube, dass dann die Realitäten anders ausschauen, ja, das wird irgendwie so sein, aber ich werde trotzdem irgendwie nicht müde, dass ich glaube, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken und sozusagen auch immer wieder darauf hinzuweisen. Und natürlich, ein Euro, wenn ein Euro weggeht, ist es ein Euro weniger, aber den Euro kann ich eben dann irgendwo anders vielleicht verwenden und möglicherweise ist dort die Produktivität größer. Letzter Satz, und Sie haben es selber gesagt, dort wo kein Nutzen ist, kann man ihn wegtun, aber die Frage ist, das ist ja nicht ganz leicht, noch zu sehen und zu messen, sozusagen, wo ist der Nutzen noch da und wo ist er sozusagen kleiner oder nicht mehr da.
Bitte sehr.
Ich hätte nur einen kurzen Replik zu der Dame gesagt über die Blutdruckmittel. Ich meine, durch die Blutdruckbehandlung sind der Menschheit, durch die effektive Blutdruckbehandlung sind der Menschheit so viele Schlaganfälle, Herzkrankheiten, Nierenkrankheiten erspart geblieben, dass es den Wert sicher mehrfach übersteigt. Ein anderer Punkt, den ich noch ansprechen wollte, wäre, wie kann denn der Staat die wichtigste vermeidbare Krankheitsursache, das Rauchen, vermindern. Das kann er durchaus. Zum Beispiel, indem die Zigarettenpreise erhöht werden. Bei Jugendlichen spielt der Preis für die Zigaretten zweifellos eine große Rolle. Und wir sehen es in Nordeuropa, dass der Anteil der Raucher wesentlich geringer ist. Andererseits kann er durch eine Diskussion, wie sie in den Gaststätten über das Rauchverbot ist, wie sie halbherzig uns durchgeführt wird, sicher nicht dazu beitragen. Wo es konsequent durchgeführt wird, das Rauchverbot, ist die Herzinfarktrate um bis zu 20 oder noch mehr Prozent gesunken, durch sonst keine anderen Maßnahmen.
Dankeschön.
Ein anderer Punkt vielleicht noch, was mir noch
am Herzen liegt, ist das Problem der Finanzierung. Es ist nicht so, dass die Krankenkassen alles zahlen. Es wird ein Großteil nicht von den Krankenkassen bezahlt, für die sie eigentlich da sind, sondern von der öffentlichen Hand. Und die steht bei einem ganz anderen Druck und kann da wenig agieren. Wenn die Krankenkassen direkt für alle Gesundheitskosten aufkommen müssten, dann wäre die Situation sicher anders.
Dankeschön. Ja? Okay.
Ja, bezüglich des Anteils am BIP noch einmal. Weil das Gesundheitssystem, wir haben zwei Möglichkeiten, entweder Effizienzsteigerungen oder Einnahmenerhöhungen über Steuern oder Beiträge. So. Wenn Sie heute die Steuerbeitragserhöhung öffnen, dann können Sie Effizienzsteigerungen vergessen. Weil, wie Sie selbst gesagt haben, jeder verdient dort, das heißt, die wehren sich umso mehr so, da erhöhen wir die Beiträge. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie einsparen wollen, auf der Beitragsseite mauern. Danke.
Die Dame und dann der Herr ganz hinten, glaube ich.
Ja, ich möchte gerne fragen, ob es Vergleichskosten gibt zwischen den Kosten, die verbrecherische Leute, die zu gerne essen, zu viel trinken und ab und zu eine rauchen, diese Kosten, die diese Menschen verursachen, gegenübergestellt worden sind, den Kosten, für die sie absolut nicht aufkommen werden, zum Beispiel, weil sie sich bei sportlichen Aktivitäten die Glieder zertrümmern oder weil sie an irgendwelchen Wetten teilnehmen, die dann zu schweren Unfällen führen und die, also aus Sicht dieser Gruppe, die zwar sehr schlecht vom Image her dasteht, die aber gewisse Kosten ganz sicherlich nicht verursachen werden, ob es da irgendwelche Untersuchungen gibt, welche Kosten natürlich ungewollt sogenannte Gesundheitsapostel und nicht Gesundheitsapostel, aber Leute mit etwas idiotischen Ideen, für die wir dann auch alle zahlen, die Kosten verursachen.
Dankeschön.
Soll ich?
Ja.
Ich fange einfach hinten an, oder?
Ja, ja.
Ich kenne diese von Ihnen angedeuteten Vergleichsrechnungen nicht. Ja. Ich möchte dazu auch gar nicht großartig Stellung nehmen, jetzt sozusagen, wer die größeren Kosten verursacht und sozusagen, ich möchte auch nicht die Bevölkerungsgruppen aufeinander loslassen. Ich weiß es nicht. Faktum ist sicher, dass sozusagen ein zu ungesunder Lebensstil natürlich Kosten verursacht, auch im System. Ich glaube, das wird unbestritten sein. Ob die Menschen, die rauchen, trinken und sich nicht bewegen, quantitativ mehr Belastung erzeugen als jene, die entweder aus dem Extremsport oder wo auch immer, ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Ich habe meine persönliche Meinung dazu, aber die sage ich sicher nicht, wenn ich als Wissenschaftler eingeladen bin. Zur Frage der Beitragserhöhungen und der Effizienz. Ja, ich meine, da haben Sie sicher einen Punkt. Das ist auch genauso, wie die Politik argumentieren würde. Die Politik würde auch sagen, sozusagen, bevor wir nicht auf der Effizienzseite was tun, sind wir nicht bereit, die Beiträge zu erhöhen. Dennoch ist die Frage, was passiert in der Zwischenzeit? Ja, also sozusagen, ich habe ja überhaupt, nochmal als Ökonom, ich habe ja überhaupt kein Problem mit dieser Effizienzgeschichte. Ganz im Gegenteil. Ich bin ja der Erste, der da mit dabei ist, diese Effizienzpotenziale zu heben. Nur, es muss ja mal auch jemand wirklich herlegen. Ja? Also, und zwar nachvollziehbar, diskutierbar machen. Was kostet uns das in unserem Land, dass die, sozusagen, der niedergelassene Bereich von einer anderen politischen Gruppe dominiert wird als der stationäre Bereich? Wie hoch sind die Doppelbehandlungen und welche Kosten entstehen an der Schnittstelle? Ja? Sozusagen, wenn wir das einmal wüssten, wie hoch denn diese Friktionen wirklich sind, dann wären wir, glaube ich, auch ein Stück weiter. Und ich meine, wenn du mit den Spitalsbetreibern sprichst, die werden schon auch ihre Vorstellungen haben. Ich weiß nicht, ob sie es uns sagen würden, aber sie werden auch wissen, wo sozusagen Effizienzpotenziale da sind. Aber der springende Punkt ist doch, reden wir da über Milliardenbeträge, ja, Ist das wirklich so, dass der Sektor so ineffizient aufgestellt ist insgesamt? Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Ja? Aber wie gesagt, ich bin kein Kostenrechner und ich kenne die Kostenrechnungen der Häuser nicht und auch der niedergelassenen Ärzte nicht. Ich kann nur Daten anschauen, sozusagen, die es dann auf Patientenebene gibt. Aber das ist etwas, glaube ich, wo wir einfach noch mehr, auch mehr forschen und mehr arbeiten müssen, um hier ein bisschen weiterzukommen. Herr Habacher, beim Rauchen bin ich sowieso voll bei Ihnen. Ich meine, das ist nicht nachvollziehbar, dass sich ein so entwickeltes Land nicht ein anderes Rauchgesetz, nicht ein anderes Rauchergesetz leistet. Das sage ich als Gesundheitsökonom und da habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich das sage. Bei der Frage mit der Finanzierung, Sozialversicherung und Steuern, ich meine, Sie werden recht haben, die Politiker, die die Budgets verwalten, haben bei steuerfinanzierten Modellen wahrscheinlich mehr Druck als die Gebietskrankenkassen, aber der internationale Vergleich zeigt, dass es gar nicht so sehr der Unterschied ist, ob steuerfinanziert oder krankenversicherungsfinanziert, dass es eigentlich um andere oder recht oft eigentlich andere Dinge sind, die ausschlaggebend sind, ob viel oder wenig ausgegeben wird insgesamt. Ich meine, alle entwickelten Volkswirtschaften mit hohen Pro-Kopf-Einkommen geben viel für ihre Gesundheitssysteme aus. Ja? Ich glaube, das ist sozusagen eine Regel, da macht man nichts falsch, wenn man die wiedergibt. Bin ich noch was schuldig geblieben, oder?
Bei dieser ganzen Diskussion um das Gesundheitswesen haben den schwarzen Peter ja in der Regel die Spitäler, weil dort die meisten Kosten anfallen natürlich. Und nachdem ich jahrzehntelang im Spital als Arzt tätig gewesen bin, wollte ich ein paar Sachen dazu sagen. Es kann nicht funktionieren, dass man nur immer Betten einspart, Abteilungen schließen möchte und hier reduzieren möchte, ohne gleichzeitig den extramuralen Bereich entsprechend aufzuwerten. Also da wird viel zu wenig getan. Man will immer nur Kosten einsparen im Spital, denkt aber nicht daran, dass ich zunächst einmal extramural vorsehen muss, dass die Patienten dort eben auch 24 Stunden am Tag entsprechend versorgt werden können, dass da ein Auffangnetz geschaffen wird, sodass nicht alle bei irgendeinem Problem sofort in die Spitäler fließen. Und die Möglichkeit dazu wäre, Sie haben das ja auch angedeutet, die Finanzierung aus einer Hand. Wenn das so wäre, dann würden sich die entsprechenden Gremien schon aussuchen, wo sie kostengünstig sozusagen das einkaufen und nicht alles in die Spitäler hineingeben, weil da müssen die Krankenkassen, wie schon gesagt worden ist, nur einen Teil bezahlen, während sie extramural alles bezahlen müssen. Also das ist eine Forderung, die seit Jahren existiert, aber irgendwo funktioniert es leider nicht.
Iris, bitte da vorne.
Eine kleine Einladung, über die Grenzen zu blicken. Ich war 14 Jahre in der Schweiz und sehr erstaunt, wie unterschiedlich das System dort funktioniert. Also ich habe mich die ersten zwei Jahre überhaupt nicht ausgekannt. Das erste Mal, wie ich zum Arzt kam, hatte ich einen Termin um 8:15 und kam tatsächlich dran um 8:15. Passierte mir in Österreich die ganze Zeit noch nie. Es dauerte eine halbe Stunde und jeder Besuch dauerte immer eine halbe Stunde das erste Mal, weil wirklich der Arzt die gesamte Anamnese aufnahm. Das passierte in Österreich nicht ein einziges Mal bisher. Die dritte Sensation war dann die Rechnung, die ich bekam eine Woche später, die war so geschmolzen, dass ich dachte, da liegt ein Irrtum vor. Also 52 Franken kam man da. Die musste ich noch bezahlen auch noch. Die bekam man dafür dann zurück, aber nur zum Teil. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das verändert unglaublich die Einstellung zum Gesundheitssystem. Auch die Tatsache, dass man dort nicht eine Pflichtversicherung hat, sondern es gibt wie in Österreich 30 Versicherungen, aber die sind alle zum Aussuchen und die sind völlig unterschiedlich. Also von sehr teuer mit allem dabei bis ganz gering gibt es die ganze Bandbreite. Man kann sich aussuchen, wie viel mal, was man eigentlich braucht, was man will, was man zahlen will. Und wenn man den Kanton wechselt, dann zahlt man vielleicht überhaupt nur ein Drittel. Also die Unterschiede innerhalb der Schweiz sind gigantisch. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, dass man überhaupt nur die Hälfte zahlt. Ich war ganz erstaunt, dass es das gibt. Also es gibt das Paket, das kostet 2000 Franken im Jahr. Man kann auch nur 1000 zahlen, wenn man dafür die ersten 500 Franken im Jahr selbst finanziert. Ganz egal, was daherkommt. Also man spart sich immer noch 500 Euro. Und das macht Sinn, weil zur Mikrofrage nämlich, die Leute merken, also wenn sie quasi ihr Budget aufgebraucht haben, ja, sie müssen die ersten 500 an Ausgaben selbst bezahlen müssen, die sie sowieso bezahlen müssen, ab dann zahlt die Versicherung, aber man hat dann immer den Selbstbehalt, den man immer hat in der Schweiz für alles. Da sinken bei allen Schweizern die Ausgaben gleich um 50%. Also die Leute erreichen vielleicht im August, vielleicht im September irgendwann diese Schwelle und ab diesem Zeitpunkt geben sie...
Sind sie nicht mehr krank?
Sind sie nur mehr zur Hälfte krank. Da ist vielleicht ein Teil dabei, den man verschieben kann aufs nächste Jahr. Aber trotzdem sehr interessant, also die Frage des Moral Hazards ist dort völlig anders beantwortet. Und ich fand das eigentlich unglaublich spannend und ich hätte gesagt, das ist ein viel besseres System. Wenn ich auf Ihren Slides vorkäme, dass es natürlich noch teurer ist als unseres und die Zufriedenheit geringer ist.
Wie hoch zufrieden sind die Schweizer? Weiß ja, man das?
Ich weiß, ich könnte nachschauen, ich weiß nicht auswendig.
Okay.
Eines ist klar, Kaufkraft bereinigt geben die Schweizer, glaube ich, noch mehr aus als wir. Ja, so das ist irgendwie ziemlich sicher. Sie haben mir zu viele Dinge angesprochen, wo ich zum Teil das auch so sehe, zum Teil nicht. Die freie Wahl der Versicherungen, da schaut die Welt in Wahrheit ganz anders aus, nämlich Risikoselektion, Risikostrukturausgleich, wo gehen dann die schlechten Risiken hin? The young and healthy suchen sich logischerweise die billigsten Versicherungen aus, das ist überhaupt keine Frage, aber wo gehen die hin, die nicht so jung und nicht ganz so gesund sind, also praktisch diese Probleme, dann Kontrahierungszwänge, müssen dann die Versicherungen auch schlechte unter Anführungszeichen Risiken nehmen und nicht. In Österreich, glaube ich, gibt es nach wie vor zu den Selbstbehalten, weil Sie es ja auch angesprochen haben, irgendwie auch unterschiedliche Meinungen. Eines dürfte sich schon ein bisschen durchziehen. Dort, wo sie wirken, wenn sie zu niedrig sind, sind sie sinnlos. Ja? Und wenn sie sehr hoch sind, dann sind sie verteilungspolitisch mitunter problematisch. Ja? Also praktisch, wenn sie zu niedrig sind, wirken sie nicht. Und wenn sie aber sehr hoch sind, dann sozusagen kommen Leute, die den Gerechtigkeitsaspekt stark in den Vordergrund stellen und sagen, dann triffst du natürlich damit wiederum nicht der Young and Healthy, sondern wieder die anderen. Aber was ich sagen will, ich will mich jetzt gar nicht festnageln auf die Debatte. Das ist eine sehr umfassende und schwierige Diskussion sozusagen. Interessant ist, dass das IHS in diesen Vorschlägen zur Finanzierung aus einer Hand alles geprüft hat, jetzt 6 Modelle auf den Tisch gelegt hat, vor 1,5 Jahren. Und interessanterweise hat man Abstand davon genommen, die freie Versicherungswahl aufzunehmen. Und ich habe das gerade heute noch als Vorbereitung für den Abend noch gelesen. Da stand explizit drinnen, dass man darauf einfach verzichtet, weil man glaubt, dass die Vorteile daraus nicht die Nachteile sozusagen überwiegen. Also die Diskussionen, die stattfinden, finden nicht statt über die freie Versicherungswahl. Also und da bin ich bei der Finanzierung aus einer Hand, wie Sie hinten angedeutet haben, da haben Sie völlig recht, ich möchte dem eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, was Sie gesagt haben, aber das ist genau diese Schnittstelle, von der ich zuerst sprach, und die muss man sich einmal ganz genau anschauen. Eines ist völlig klar, dass wenn ein Facharzt am Freitag um 12 Uhr sozusagen seine Ordination zusperrt, das automatisch mit dem Akt des Zusperrens um diese Uhrzeit bedeutet, dass sich der Finanzier ändert, wenn eine Person um 11:55 kommt und ein Problem hat. Das heißt, dass wir diese Probleme haben, dass das zwei kommunizierende Gefäße sind, steht völlig außer Zweifel. Und die Diskussion, die wir in Oberösterreich in den Medien hatten, Herr Magister Lehner, Sie waren ja dabei, glaube ich, wo es darum ging, dass die Oberösterreicher die sogenannten Krankenhausweltmeister sind und so weiter, das kann man nicht losgelöst vom niedergelassenen Bereich diskutieren. Da muss man sich auch die Facharztdichten anschauen und so weiter. Aber ich glaube, dass wir insgesamt einfach dort auch ein bisschen mehr Analyse noch brauchen würden und brauchen sollten und dass wir das uns einfach noch genauer anschauen müssen. Aber dass Sie damit recht haben, das ist überhaupt, ich glaube, das wird niemand bestreiten.
Da hinten gibt es noch eine Frage.
Ich würde wahrscheinlich einen gesonderten Abend füllen, wenn wir über das Thema Ambulanz und niedergelassenen Bereich diskutieren würden. Ich bin aber sehr froh, dass Sie angesprochen haben, die Risikoselektion bei den Versicherungen. Ich bin auch kein Befürworter der Versicherungswahl. Ich gehe das Risiko ein, dass ich mir jetzt 40% der hier Anwesenden zum Feind mache, wenn ich sage, ich bin ein leidenschaftlicher Nichtraucher. Ich habe was dafür übrig, dass die Risiken selektiert werden. Ich möchte aber nur vor einem warnen. einen Entsolidarisierungsprozess der Versicherten einzuleiten. Denn da müssen sie aufpassen, wo hört das auf? Da darf man nicht mehr bergsteigen gehen. Ich muss meinen geliebten Fußball in meinem Alter noch, dann kann ich leider nicht mehr nachgehen und so weiter, etc. Dann haben sie die Diskussion, ob sie auf ein Motorrad steigen dürfen oder nicht, ob sie ein schnelles Auto fahren dürfen, ob sie diesen oder jenen Sport machen dürfen und. Das heißt, diese Diskussion hört fast nicht auf. Eislaufen dürfen sie möglicherweise auch nicht gehen. Alles das hat Risiken. Also, bin, wie gesagt, bei Ihrer Meinung, wenn es ums Rauchen geht, ich bin dabei, wenn es ums übermäßig Trinken geht, denn das, ich bin 30 Jahre im Spitalsgeschäft und weiß, welche Konsequenzen oder Folgen das hat, wenn wir das täglich sehen. Aber total entsolidarisieren, davor kann ich nur warnen und das bedeutet auch, wenn es um die Versicherungswahl geht. Zur Finanzierung ein Punkt, wir haben falsche Anreizsysteme. Die Anreizsysteme, die wir jetzt haben, bedeuten, dass sich immer nur ein Sektor auf Kosten eines anderen profilieren kann. Und das nur kurzfristig. Wenn um 12 Uhr Mittag am Freitag die Ordination zumacht, dann ist die Kasse aufgrund der Systeme, so wie sie in Österreich sind, froh, dass die Leute in die Spitäler gehen müssen. Wir wären, weil wir für keinen einzigen Aufenthalt dafür zusätzlich Geld bekommen, sehr, sehr froh, wenn möglichst viele Leute, Patientinnen und Patienten, wenn sie ein Krankenhaus nicht brauchen, in den niedergelassenen Bereich gehen. Das heißt, so würden, wenn es wirklich so wäre, in Reinkultur die Patienten herumgeschoben. Manchmal wird es auch wirklich so der Fall sein.
Dankeschön. Eine Frage gibt es auf der... Ja, hier schon, bitte.
Ja, für mich ist auch die Diskussion, wenn es um Raucher oder Trinker geht, empfinde ich eigentlich als sehr belastend. Aber vielleicht können Sie uns aufklären, wie hoch ist die Zahl jetzt gegenüber den vielen anderen, um die es uns eigentlich geht in der Versicherung, zum Beispiel die chronisch Kranken. Ich war halt am Krankenhaus tätig, auf der internen Station, wo Dialysepatienten sind, Patienten sind, wo die Niere nicht mehr funktioniert. Eigentlich geht es um die. Ich verstehe nicht, wieso wir immer wieder an so einem Punkt landen. Es geht um ganz andere Dinge. Und ich glaube auch, dass wir Sie gesagt haben einleitend, und ich wäre auch bereit, mehr Sozialversicherung zu zahlen, aber natürlich schon dann nur, wenn das Geld wirklich dort hinkommt, wo es gebraucht wird und nicht, wenn es ineffizient ist. Und da glaube ich schon, dass in den Spitälern oder auch in anderen Bereichen natürlich was möglich wäre. Aber da müssten halt alle mit einbezogen werden und alle gemeinsam an einen Strang ziehen, das wir eigentlich sehr vermissen. Weil wenn es da darum geht, wird immer nur um die Medizin gesprochen, die Pflege kommt ja dort gar nicht vor. Und das bedauere ich auch sehr, weil auch die Pflege kostet was. Und auch da sollte man mal drüber reden, dass in solchen Diskussionen ist es oft nur am Rande, wann überhaupt, dass das vorkommt.
Danke. Vielleicht noch auch ganz kurz dazu. Wir haben jetzt vor, vielleicht auch zum ersten Mal in Österreich, auch die Pflegedaten. Wir probieren, dass wir die Pflegedaten bekommen, um sozusagen einen niedergelassenen Bereich, stationären Bereich und Pflegedaten sozusagen uns anzuschauen und dann auch ein wenig herauszufinden, wie die sich entwickeln über die Zeit, beziehungsweise zwischen den Gruppen. Ich bin voll bei Ihnen. Die Pflege ist etwas, was in einer älter werdenden Gesellschaft ein ganz großes Thema schon ist und noch wird. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Bei der einen Geschichte mit dem Krankenhaus, das möchte ich ein Stück weit noch einmal auch zurückgeben. Ich meine, wer kann das schaffen, die sogenannten ineffizienten Bereiche zu finden und wer kann das auch durchsetzen? So wie ich heute sagte, Sie haben am Anfang gesagt, ich beschäftige mich mit ein paar kryptisch anmutenden Wissenschaftsdisziplinen, unter anderem verhaltensorientierte Ökonomie. Aus der verhaltensorientierten Ökonomie wissen wir, dass Menschen nicht mehr bereit sind, wenn sie einmal etwas haben, das wieder herzugeben. Ja? Die Zahlungsbereitschaft, ein Gut zu bekommen, ist kleiner als die Kompensation, die sie jemandem anbieten müssen, um ein Gut wieder herzugeben. Und das Interessante ist, da reden wir vom gleichen Gut, wo man sagen würde, naja, das müsste eigentlich gleich groß sein. Das, was eine Person zu zahlen bereit ist, dass sie das bekommt, und eine andere, dass sie bereit ist, wenn sie das hat, das wieder hergibt. Das ist nicht so. Der Faktor ist bis zu doppelt höher. Die Leute sind Dinge, die sie einmal haben, nicht mehr bereit herzugeben. Und das gilt wahrscheinlich für Sie und für mich als Einzelpersonen genauso. Und so gesehen habe ich schon jetzt politökonomisch Verständnis dafür, dass es nicht ganz einfach ist, jetzt im Gesundheitssektor zu schauen und zu sagen, okay, und die Millionen dort weg und dorthin und die sind ineffizient und die sind effizienter. Also da geht es ja immer um handfeste Interessen. Was nicht gegen die guten Sitten verstößt. Ich meine, wir Menschen sind wahrscheinlich so gestrickt ein Stück weit, oder? Also ich bin immer ein bisschen skeptisch, wie leicht das dann ist, unter Anführungszeichen jemandem was wegzunehmen. Eine Lohnerhöhung nicht zu bekommen, ist unangenehm und tut weh. Aber eine Lohnreduktion hinzunehmen in einer Firma, das ist etwas ganz anderes.
Ja, das war heute, wie lange können wir uns unser Gesundheitssystem noch leisten? Es ist sehr viel diskutiert worden, es war sehr, sehr spannend. Ich danke für Ihre Fragen und Ihr Kommen. Ich habe noch einige Punkte, die ich noch gerne ansprechen möchte. Es gibt ein wunderbares Buch über den Kepler-Salon, das Silvia Keller, die Projektleiterin von 2009, geschrieben hat, zusammen mit einem Entwickler, dem Erich Bendel, Entschuldigung. Und das wäre zum Verkauf, wird das angeboten. Es kostet 25 Euro. Diese 25 Euro kommen dem Verein Freunde Kepler zugute, dessen Präsidentin ich auch bin, darum erlaube ich mir das jetzt anzubieten. Eine zweite Aufforderung an Sie noch, werden Sie Freund des Kepler-Salon, unterstützen Sie dieses wunderbare Format, dass wir das heuer schon das dritte Jahr fortführen und noch hoffentlich weitere Jahre unterstützen können. Bitte, es sind Kollegen vom Vereinsvorstand da, die gerne Ihnen das Buch 25 Euro überreichen werden. Außerdem gibt es dort Anmeldeformulare für den Verein Kepler-Salon, wozu ich Sie herzlich einlade. Dann, Dank an die Technik möchte ich sagen, an Iris und Carina. Und natürlich auch Dank nochmals an unseren Vortragenden über die ganz, ganz interessanten Ausführungen. Jetzt bleibt mir nur noch die Ankündigung der nächsten Kepler-Salons. Die nächste Veranstaltung findet am Montag, den 7.2.1930 statt. Das Thema Quantenphysik. Und wo bleibt dabei unsere Seele? Und der Vortragende ist kein geringerer als Anton Teilinger. Am Sonntag, den 13. Februar, gibt es ein neues Format, das wir im vergangenen Herbst schon eingeführt haben, um 10.30 Uhr. Das Thema wird heißen Von Geburtswegen, eine philosophische Natalogie. Der Vortragende ist Arthur Bölderl. Kommen Sie und verbringen Sie mit uns noch eine schöne Zeit. Jetzt bis 22 Uhr ist der Kepler-Salon noch nicht geöffnet. Und schönen Abend noch. Dankeschön.